Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext lesen wir miteinander aus dem Alten Testament heute Jeremia, Kapitel 1, die Verse 4 bis 10. Jeremia 1, 4 bis 10. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich eingesetzt. Aber ich sprach: Ach Herr, Herr, siehe, ich verstehe nicht zu reden, denn ich bin zu jung. Da sprach der Herr zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung. Denn zu allen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen. Und alles, was ich dir gebiete, sollst du reden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich bestelle dich an diesem Tag über die Nationen und über die Königreiche, um auszureißen und niederzureißen, zugrunde zu richten und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Herr, tu meine Lippen auf, damit mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich habe die Predigt unter das Thema gestellt: die Verantwortung unserer Berufung. Man könnte einer Predigt über diesen Abschnitt viele verschiedene Schwerpunkte geben. Allein die Verse 4 und 5 geben zwei mögliche und sehr wichtige Themen vor. Ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Man könnte anhand dieser Verse den 100.000-fachen Gräuel der Abtreibung allein in unserem Volk bedenken. Was bedeutet das, dass allein in unserem Land, liebe Geschwister, jedes Jahr wahrscheinlich nicht nur 100.000, sondern mehrere 100.000 Menschen im Mutterleib umgebracht werden? Menschen, die Gott gekannt und geliebt hat, schon bevor sie überhaupt im Mutterleib gezeugt wurden. Welche ungeheure 100.000-fache Schuld lädt unser Volk Jahr um Jahr allein an dieser Stelle auf sich? Und welchen 100.000-fachen Zorn Gottes zieht es allein in dieser Sache Jahr um Jahr auf sich? Was bedeutet das für die einzelnen Betroffenen und für unser ganzes Volk? Wir könnten anhand dieser Verse auch nachdenken über die Erwählung im ganz Besonderen. Unsere Erwählung ist gewissermaßen eine ewige, auf jeden Fall eine vor undenklichen Zeiten ergangene. Vor oder seit Grundlegung der Welt hat uns Gott erkannt, hat er uns berufen, hat er uns erwählt, hat er uns geheiligt, für sich ausgesondert. Wir könnten fragen: Kann man sich dieser Erwählung widersetzen? Seinem Werk, seinem machtvollen Wort. Gottes Wort wird ja nicht einfach gesprochen. Das ist hochinteressant. Immer wieder bei den Propheten heißt es: Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Mit diesen Gedanken sind wir dann auch schon ganz nah am Thema, das ich gewählt habe. Der heutige Sonntag im Kirchenjahr, das ist ja der neunte nach dem Dreieinigkeitsfest, hat das Thema Berufung oder auch die uns anvertrauten Gaben. Gehört ja beides ganz eng zusammen. Und deshalb das Thema: die Verantwortung unserer Berufung. Soll also nicht um die Erwählung an sich gehen, sondern um die daraus konkret entstehende Frage: Wozu hat Gott mich erwählt? Wozu hat er mich ganz persönlich berufen? Was hat Gott mit mir vor? Es gibt nichts Wichtigeres im Leben eines jeden Menschen, als Augen und Ohren offen zu halten, um das zu erkennen. Um zu erkennen, was ist meine Berufung. Der Wochenspruch zeigt dabei auch die hohe Verantwortung, die mit dieser Frage verbunden ist. Steht in Lukas 12, Vers 48: Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Die Sache unserer Berufung ist nicht in unser Belieben gestellt. Dass wir sagen könnten: Ich lasse mich halt nicht berufen. Ich weigere mich, meine Gaben und meine Berufung zu erkennen. Und dann kann Gott auch nichts von mir fordern. Gott hat uns erkannt, bevor wir im Mutterleib gebildet wurden. Das heißt, er hat damals schon die Entscheidung gefasst, mit uns eine persönliche Beziehung zu haben. Er hat sich entschieden, uns für ein besonderes Werk in seinem Reich zu gebrauchen. Und dazu hat er uns schon damals geistliche Gaben zugedacht. Und im Mutterleib hat er uns zusätzlich mit natürlichen Gaben ausgerüstet. Es sind ja zwei verschiedene Bereiche, die natürlichen, die jeder von uns hat, und die geistlichen, die Gott seinen Kindern zusätzlich durch seinen Heiligen Geist noch gibt. Wir sind begabt, ob wir wollen oder nicht. Und Gott wird uns in der Ewigkeit fragen, was wir aus diesen Gaben gemacht haben. Jeder, der zu Jesus gehört, ist von Gott in Dienst genommen. Jeder. Niemand ist von Gott zum geistlichen Rentner berufen. Der geistliche Ruhestand kommt, liebe Geschwister, eines Tages im Himmel. Aber bis wir im Himmel sind, stehen wir im Dienst. Auch wenn wir auf dieser Welt längst in Rente sein mögen. Auch wenn wir nicht nur die 65, sondern die 70 oder 80 überschritten haben, manche große Berufung kommt sogar überraschend spät. Pfarrer Dr. Otto Rieker, ich habe mal ein Bild von ihm mitgebracht, hat ein zumindest früher sehr bibeltreues Lebenszentrum mit angehängter Bibelschule gegründet. Und über sein Wirken schrieb er, über das Wirken Gottes in seinem Leben, schrieb er dann ein Buch unter dem Titel »Mit 60 fing mein Leben an«. Natürlich etwas provokativ formuliert. Er hatte auch vorher schon zum Herrn gehört und im Werk des Herrn gearbeitet. Aber mit 60 kam die eigentliche große Berufung seines Lebens. Nach einer Erweckung im Ort, zu der Gott wesentlich eine Evangelisation mit Pastor Heinrich Kemner gebraucht hatte, der vielleicht auch manchen beim Namen nach zumindest bekannt ist, hat Pfarrer Rieker in seinem großen Pfarrhaus, in dem er mit seiner Frau alleine wohnte, eine Bibelschule gegründet. Und da war er 60 Jahre. Und erkannte, das war die eigentliche Lebensaufgabe, für die Gott mich erwählt und vorbereitet hat. Wir wissen, andere haben die Berufung ihres Lebens noch höher im Lebensalter erreicht. Wie alt war der Mose? Ich habe schon gehört, genau, man traut es fast nicht zu sagen, 80 Jahre alt war er, als Gott ihm am brennenden Dornbusch erschien und der Mose ans Werk seines Lebens gestellt wurde. 80 Jahre, dann ging es richtig los. Nur zwei kleine Beispiele. Wir sind im Dienst, wie es unseren Gaben, unseren Kräften, unserem Gesundheitszustand entspricht. Gott fordert von niemandem etwas, was er nicht hat, was er ihm nicht zuvor gegeben hat. Er fordert auch von uns keine Kraftleistungen, wenn wir die Kraft dazu nicht haben. Aber er fordert von uns das, was er uns gegeben hat. Ich werde deshalb nicht müde zu betonen, jeder, der noch einen einigermaßen klaren Gedanken zu fassen in der Lage ist, kann den größten Dienst tun, den es im Reich Gottes überhaupt gibt, das Gebet. Und ich möchte von hier aus auch die Kranken zu Hause aufrufen, versäumt diesen Dienst nicht. Und auch die älteren Geschwister unter uns, die manchmal vielleicht etwas resigniert sagen, wir sind so viele Alte in der Gemeinde und ich würde doch gern noch viel mehr Kraft haben wie früher. Das ist kein Grund zu verzagen. Ihr könnt immer noch den wichtigsten Dienst tun, den es in unserer Gemeinde zu tun gibt. Betet für unsere Gemeinde. Betet für unsere Gottesdienste. Betet für unsere Bibelgesprächskreise. Betet für unsere Kinder, für unsere Jugendlichen, für unsere jungen Erwachsenen, dass sie zum Herrn finden. Betet für unsere Ehen und Familien, dass der Herr sie bewahrt und schützt und wo nötig auch neu zusammenführt. Betet um Versöhnung mit den Geschwistern, die gegangen sind. Betet, dass Gott unsere Gemeinde gebraucht, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Betet, dass in unserer Gemeinde die Kranken, die Schwachen, die Müden, die Zerschlagenen Trost und Ermutigung finden. Betet, dass die Jüngeren Klarheit und Orientierung für ihr Leben bekommen und Kraft, den klaren und oft auch sehr schweren Weg mit Gott eindeutig und mutig zu gehen. Es gibt so viel zu beten, noch viel mehr, als ich ganz kurz nur skizziert habe. Packt's an. Versäumt nicht den Dienst des Gebets. Nur eine betende Gemeinde wird eine gesegnete Gemeinde sein. Nun gibt's aber nicht nur den Dienst des Gebets. In unserem Abschnitt steht der Dienst der Verkündigung im Mittelpunkt. Auch zu diesem Dienst ist jeder berufen. Denn Der Verkündigungsauftrag ist beileibe nicht nur dem Pfarrer oder dem Pastor zugedacht. Der Pfarrer oder Pastor hat den Verkündigungsauftrag vor allem innerhalb der Gemeinde, zur Zurüstung der Gemeinde. Nach außen hat ihn mindestens genauso, wenn nicht noch viel mehr, die Gemeinde. Und das ist heute noch viel wichtiger geworden als früher. Früher kamen die Menschen noch recht regelmäßig in den Gottesdienst und damit unter Gottes Wort und haben ihn auch vielerorts durchaus noch einigermaßen brauchbare Predigten gehört, vor Jahrzehnten. In meinem Heimatdorf war es mindestens bis in die 60er Jahre hinein üblich, dass am Sonntag aus jeder Familie, aus jedem Haushalt wenigstens einer gewissermaßen als familiäre Abordnung im Gottesdienst war. Da hat man sich abgewechselt, sicher gab es auch Ausnahmen, aber auf diese Weise kam doch fast jeder im Lauf eines Jahres ein oder mehrere Male in den Gottesdienst und unter Gottes Wort und hat Gottes Wort gehört. Heute ist das ganz anders geworden. Und wir sehen es ja in den eigenen Familien, bei den eigenen Verwandten und Angehörigen zum Teil. Wir sehen es hier in der Eichenau. Wie schwer ist es, Menschen mit in den Gottesdienst, mit unter Gottes Wort zu bringen? Die Verkündigung des Pastors dient deshalb ganz wesentlich der Stärkung, der Zurüstung der Gemeinde. Aber die Welt draußen hört dadurch das Evangelium nicht, weil sie nicht da ist. Und das ist die Aufgabe der Gemeinde, den Menschen draußen, die nicht hierher kommen, das Evangelium weiterzusagen, zu bezeugen. Dass jeder, der zum Leib Christi gehört, an seinem Ort das Evangelium weitergibt. Dass jeder durch sein Leben das Wort Gottes bibeltreu in den Alltag umsetzt. Auch das fängt mit dem Gebet an, liebe Geschwister, dass wir uns vom Herrn zeigen lassen, wen in meiner Nachbarschaft, in meiner Verwandtschaft, unter meinen Bekannten legst du mir ganz besonders auch zur Fürbitte aufs Herz. Damit fängt es an, dass Gott ja die Herzen der Menschen vorbereiten muss. Und wie können wir diesen Menschen dann auch ein Zeuge Jesu sein? Und die Verkündigung durch unser Leben wird von den Menschen mit am aufmerksamsten wahrgenommen. Deshalb sollten wir uns auch immer wieder fragen, leben wir so, dass unser Leben andere auf Gott hinweist? Sind wir mit unserem Leben ein Zeugnis für den Herrn? Die Verantwortung unserer Berufung beginnt damit, dass wir uns vor dieser Berufung nicht drücken dürfen. Die Versuchung liegt nahe und die Gründe sind durchaus stichhaltig. Auch Jeremia hat nicht Hurra geschrien, als der Herr ihn berufen hat. Er wendet ein, Herr, ich tauge nicht, ich bin zu jung. Dieser Einwand des Jeremia kam nicht von ungefähr, die hatte mit dem Alter vermutlich sehr wenig zu tun. Jeremia war ja nicht erst als Baby vom Himmel gefallen und er wusste sehr wohl, was um ihn herum vorging. Er kannte die Verstocktheit seines Volkes. Er wusste, dass dieses Volk die Propheten, die Gott zu ihm sendet, verachtete, verfolgte und tötete. Der Job, für den Gott ihn gewinnen wollte, war wahrlich nicht verlockend. Und etwas flapsig könnten wir die Antwort des Jeremia so wiedergeben, der sagt, Herr, den Trick kenne ich. Such dir einen anderen Dummen, der keine Ahnung hat, worauf er sich da einlässt. Aber mir kannst du diesen Job nicht andrehen. Weil man mit Gott nun in der Tat so nicht redet, und das wusste der Jeremia auch, deshalb sagt der Jeremia ganz anständig und demütig, ich tauge nicht zum Predigen, ich bin zu jung. Liebe Geschwister, das ist bis heute so. Für eine Arbeit, die man nicht mag, ist man immer zu jung oder zu alt, nicht gebildet genug, man hat zwei linke Hände und so weiter. Um Ausreden sind wir niemals verlegen. Wir dürfen durchaus annehmen, dass auch die Antwort des Jeremia zu einem Gutteil Ausrede war. Er will sich drücken. Zugleich beinhaltet sie aber auch eine tiefe Wahrheit. Ich tauge nicht. Das stimmt. Kein Mensch taugt zum Dienst Gottes. Keiner, wie wir alle heute Morgen hier sind, ich auch nicht. Unser Herz ist böse von Jugend auf. Und wie soll aus unserem unreinen und verdorbenen Herzen einem Sumpf der Begierde, des Geizes, der Faulheit, der Selbstsucht und so weiter, wie soll aus diesem Sumpf des Verderbens hilfreiche Gedanken kommen, heilende, tröstende, lebensrettende Worte? Unmöglich. Deshalb nimmt Gott diesen Einwand des Jeremia durchaus ernst. Aber als Grund der Berufung auszuweichen, lässt er ihn nicht gelten. Er sagt, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Vers 9. Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Weil dein Herz und dein Mund und deine Gedanken nicht taugen, dass Vernünftiges dabei rauskommt, lege ich meine Worte in deinen Mund. Liebe Geschwister, was für eine Zusage. Gott legt seine Worte in unseren Mund. Es ist Gottes Wort, es ist Gottes Werk, zu dem er uns beruft und deshalb ist es so machtvoll. Aber er will uns gebrauchen, unseren Mund, unsere Hände, unser Leben. Wir müssen nicht hilflose menschliche Gedanken und Weisheiten weitergeben. Gottes machtvolles Wort wird uns von ihm in den Mund gelegt. Das wirkt, das Menschen zur Buße ruft. Trotz dieses machtvollen Dienstes bleibt, dieses machtvollen Wortes bleibt der Dienst im Reich Gottes oft unsäglich schwer. Wir sehen es und wissen es vom Propheten Jeremia, der hatte manchmal nicht wenig Lust, den ganzen Bettel dem Herrn wieder vor die Füße zu werfen. Es ist bis heute ein bedrohter Dienst und Gott spielt die Gefahr auch nicht herunter. Das erste Mal habe ich vor 22 Jahren über dieses Wort gepredigt. Ich habe damals gesagt, in manchen Landeskirchen gibt es das in Einzelfällen schon, dass für Pfarrer, die klar die biblische Wahrheit predigen, kein Platz mehr ist, dass sie nicht in den kirchlichen Dienst übernommen werden. Damals, vor 22 Jahren, waren es noch ganz kleine Ausnahmen. Da hat man auch noch keine im Dienst befindlichen Pfarrer abserviert. Man hat damals lediglich junge Vikare und Pfarrvikare, die als bibeltreu auffällig geworden sind, nicht übernommen mit aller möglichen Ausreden und Vorwänden. Heute, 22 Jahre später, müssen wir sagen, ist das zur Regel geworden. Und zwar längst nicht nur in den Landeskirchen, liebe Geschwister. Auch in freien Gemeinden sitzt jeder auf einem Schleudersitz, der nicht bereit ist, der Gemeinde das zu predigen, wonach ihnen die Ohren jücken. Das ist die Regel, auch in den freien Gemeinden. Alles andere ist heute die Ausnahme. Es ist ein schwerer Dienst, nicht nur für die Pastoren, für die Gemeindeglieder auch. Wer sich klar heute zum Wort Gottes bekennt, zu den Ordnungen unseres Herrn, der macht sich damit zum gesellschaftlichen Außenseiter. Der setzt sich dem Spott, der Verachtung, dem Hohn seiner Umwelt aus. Das Wort von der Erlösung der Sünder, von der Liebe und der Gnade Gottes, muss eben immer auch ein Wort vom drohenden Verderben sein, vom Gericht und von der Verdammnis. Und dieses Wort kam nie gut an und es kommt heute weniger gut an denn je. Aber auch diese Tatsache lässt Gott nicht als Ausrede zu. Er sagt, fürchte dich nicht vor ihnen. Damit gibt Gott gleich zu und bekräftigt, es wird Anlässe geben, es wird Widerstand geben, der geeignet sein könnte, Furcht hervorzurufen. Aber fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir und will dich erretten. Erretten heißt nicht, dass uns in jedem Fall die äußere Bewahrung garantiert ist. Viele Propheten, unzählige Boten des Evangeliums sind durch die Jahrhunderte und Jahrtausende im Dienst umgekommen. Das heißt nicht, dass wir immer mit heiler Haut aus allem rauskommen. Auch Jeremias Lebensspur verliert sich am Ende im Dunkel Ägyptens. Man weiß nicht, was am Ende aus ihm geworden ist. Aber Gott rettet und bewahrt zur Ewigkeit. Er garantiert dafür, dass keiner auf der Strecke bleibt und das Ziel seines Lebens nicht erreicht. Gott ist mit uns. Ich habe ein paar Worte von Spurgeon dazu gefunden oder ein Wort, ein etwas längeres, das ich uns zur Kenntnis bringe. Spurgeon sagte dazu, jedes Mal, wenn Furcht über uns kommt und uns schwankend macht, sind wir in Gefahr, in Sünde zu fallen. Ich füge selber dazu, Furcht ist ein schlechter Ratgeber. Und Spurgeon setzt deshalb jetzt weiter, wir müssen die Feigheit fürchten. Wage es, ein Daniel zu sein. Unserem großen König sollen tapfere Krieger dienen. Welch ein Ansporn zur Tapferkeit ist hier. Gott wird niemals fern sein, wenn die Stunde des Kampfes kommt. Drohen dir Menschen? Wer bist du, dass du dich vor einem sterblichen Menschen fürchten solltest? Wirst du deine Stelle verlieren? Dein Gott, dem du dienst, wird Brot und Wasser für seine Diener finden. Gießen sie Spott über dich aus? Wird das deine Knochen brechen oder dein Herz? Trage es um Christi willen. Ja, freue dich dessen. Gott wird auch dich erretten. Denke daran, wie die drei heiligen Männer aus dem Feuerofen herauskamen. Deine Lage ist nicht so verzweifelt wie die ihre, aber wenn sie es wäre, würde der Herr dich hindurchtragen und dich weit überwinden lassen. Fürchte die Furcht. Sei bange vor der Bangigkeit. Dein schlimmster Feind ist in deiner eigenen Brust. Fall auf deine Knie und schrei um Hilfe und dann steh auf und sprich, ich will vertrauen und mich nicht fürchten. Aus Börtschen ging, wer es die Biografie kennt, durch mehrere sehr große und heftige Kämpfe in seinem Leben. Wir kennen ihn heute meist als den großen gefeierten Verkündiger, den König der Prediger, wie man ihn nannte. Er war aber in so heftigen Auseinandersetzungen auch innerhalb seines Baptistenbundes verstrickt, um der Wahrheit willen, dass auch diese Kämpfe mit ein Grund gewesen sein durften, dass er schon im relativ jungen Alter von 58 Jahren gestorben ist. Die Auseinandersetzungen haben seine Kräfte zerrieben und seine Gesundheit. Aber gefürchtet hat er sich nicht. Schauen wir uns nun etwas näher die Einzelheiten noch zum Schluss dieses Dienstes an. Du sollst gehen, wohin ich dich sende. Niemand sucht sich seinen Wirkungsort selber aus. Gott ist's, der uns sendet, wohin er will. Es gibt für einen Christen kaum etwas Wichtigeres, als dass er an dem Ort steht, in dem Dienst, an den ihn Gott gesandt hat. Darüber haben wir schon öfter gesprochen, deshalb genügt's für heute mit diesem Satz. Und predigen, was ich dich heiße. Niemand sucht sich seine Botschaft selbst aus. Das ist die Gefahr bei den modernen Gemeindewachstumsprogrammen. Durch Meinungsumfragen findet man heraus, was die Menschen der Zeit beschäftigt und interessiert. Das muss zunächst noch nicht schaden. Es kann im Gegenteil ganz hilfreich sein, zu wissen, welche Fragen den Menschen heute um uns herum unter den Nägeln brennen, was sie bewegt, was sie umtreibt, damit wir gerade dann auch in diese Fragen hinein das Evangelium konkret sagen können. Die Gefahr ist aber groß, dass man die Verkündigung dann auch von den Inhalten bestimmt sein lässt, die gerade beliebt sind und die Botschaft vernachlässigt, die der Herr uns aufgetragen hat. Wir sehen gleich inhaltlich, worin die Schwierigkeit liegt, denn Gott sagt dem Jeremia, Vers 10, ich setze dich heute dieses Tages über Völker und Königreiche, dass du ausreißen, zerbrechen, verstören und verderben sollst, hab's jetzt mal nach Luther zitiert, und bauen und pflanzen. Ich weiß nicht, liebe Geschwister, ob ihr bei diesem Satz schon gestutzt habt. Ich lese ihn nochmal vor. Ich setze dich heute dieses Tages, da wird jetzt der Auftrag des Jeremia inhaltlich beschrieben. Ich setze dich heute dieses Tages über Völker und Königreiche, dass du ausreißen, zerbrechen, verstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Was fällt uns da auf? Zuerst kommt das Zerstören. Viermal mit vier verschiedenen Verben, Tu-Worten, wird das Werk der Zerstörung des Niederreißens beschrieben, zu dem der Herr den Jeremia seinen Propheten aussendet. Und dann, wenn er viermal niedergerissen, verdorben, zerstört hat, dann soll er bauen und pflanzen. Das ist eine geistlich unumkehrbare Tatsache und Notwendigkeit, liebe Geschwister, und es wimmelt heute so auch wohl an vielen Orten von oberflächlichen Bekehrungen, die nicht die Herzen erreicht haben, weil genau diese Tatsache verkannt wird, auch von denen, die das Evangelium weitergeben wollen. Es wird verkannt, dass das Evangelium keineswegs immer und in der Regel nicht als erstes erbaulich ist. Erbauliche, tröstende, mutmachende Rede, die hätten wir immer am liebsten. In der Gemeinde soll sie auch einen breiten Platz haben, denn da kommen hoffentlich am Sonntag diejenigen zusammen, die die Woche über im Kampf des Glaubens an vorderster Front gestanden haben, und die brauchen dann am Sonntagmorgen Trost und Ermutigung und kräftige Speise, damit sie wieder frischen Mut für die neue Woche bekommen. Aber wenn das Wort Gottes an die Welt ergeht, dann muss das zerbrechende und zerstörende Wort von der Gesamttendenz als erstes stehen. Denn bevor der Mensch das Evangelium wirklich verstehen und annehmen kann, muss er das Gesetz hören. Das Gesetz, die Forderung Gottes, die ihm sein Versagen, seine Gottlosigkeit und seine Sünde vor Augen stellt. Das Gesetz, das ihn schuldig spricht. Das Gesetz, das ihm seine ewige Verdammnis vor Augen malt. Das ihm seine weltlichen Luftschlösser einreißt und auch sein frommes Wolkenkuckucksheim zerstört. Das ihn auf den Boden der Tatsachen bringt, du bist ein ewig verlorener Sünder. Erst wenn diese ganzen frommen Werke der eigenen Einbildung niedergerissen sind, wenn die ganzen Strohhalme, an die sich die Menschen klammern, ihnen aus den Händen gerissen sind, erst wenn sie in der ganzen Tiefe erkennen, ich stehe nackt und bloß mit nichts in den Händen vor meinem Herrn und Schöpfer, erst dann kann der Mensch wirklich richtig normalerweise zum Glauben kommen, erst dann kann ein wirklich echtes neues Leben in ihm beginnen. Ganz praktisch hieß das in Israel, bevor das Volk sich zu einem rechten, Gott wohlgefälligen Gottesdienst im Tempel versammeln konnte, da galt das auch intern, nachdem sie auf falsche Wege geraten waren. Sie mussten erst die Höhen, Heiligtümer und die Götzenaltäre niederreißen. Was heißt das für uns heute, liebe Geschwister? Was muss Gott auch bei uns heute niederreißen, bevor er bei uns einziehen kann, bevor er uns recht gebrauchen kann? Das Haus eines neuen Lebens mit Jesus kann nicht auf die baufälligen Ruinen eines gottlosen Lebens gebaut werden. Wenn ich es mal drastisch sagen soll, dann heißt es, die zum Glauben, das heißt auch zur Umkehr rufende Verkündigung, muss erstmal mit dem großen Bagger und mit der Abrissbirne kommen. Das macht so schwer. Den sieht niemand gern an sein Leben heranfahren, den Bagger und die Abrissbirne. Sie muss den Menschen aufdecken, wie verdorben und totgeweiht ihr bisheriges Leben ist. Die Bilder des Hausbaus und des Ackerbaus gehen ineinander. Bevor ein neues Haus gebaut wird, muss die alte, baufällige Hütte abgerissen werden, bis aufs Fundament, komplett weg. Und bevor auf einen mit Disteln und Unkraut überwucherten Acker Getreide gesät werden kann, muss das Unkraut raus, mit Stumpf und Stiel. Biblische Verkündigung muss also Sünde und Verderben aufdecken, damit die Menschen bereit werden, sich von ihrem alten Leben zu trennen, es mit der Taufe in den Tod Jesu zu versenken, damit ein von Grund auf erneuertes, von Gott gebrauchtes, geschenktes, gewirktes Leben beginnen kann. Das ist dann allerdings das eigentliche Ziel. Gott will ja nicht vernichten, verderben, um dann ein Brachfeld zu hinterlassen, sondern zur Vorbereitung fürs Neue. Gott will nicht zerstören und abreißen, das tut er mit der linken Hand, die bei Gott nicht vom Herzen kommt, sondern von der puren Notwendigkeit geleitet wird. Aber von Herzen kommt die rechte, das Aufbauen, das Stärken, das Trösten, das Retten und Heilen. Das Bauen und Pflanzen, liebe Geschwister, das ist dann auch das Ziel unseres Wirkens. Das andere ist nur vorbereitendes, aber notwendiges Tun. Aber das Ziel ist, dass Menschen ausgerissen werden aus dem Reich Satans und hineingepflanzt werden in das Reich Jesu. Und dass sie dann in der Gemeinde Jesu geistliche Nahrung finden, wachsen und gedeihen zum Lob Gottes. Und darum wollen wir den Herrn bitten, liebe Geschwister, dass er auch unseren Dienst und unsere Gaben gebraucht, dass unsere Gemeinde so wächst und gebaut wird durch seinen Geist, durch sein Wort und durch uns, die er gebrauchen will. Amen.